Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Abschied von Papst Benedikt dem 16. Vor gut zwei Stunden richtete er zum letzten Mal als Oberhaupt der katholischen Kirche das Wort an die Gläubigen. Seit Punkt 20 Uhr ist er nun kein Pontifex mehr. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist ein historischer Schritt. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten hat ein Papst den Heiligen Stuhl durch seinen Rücktritt freigemacht. Am Nachmittag hatte sich Benedikt im Vatikan verabschiedet und war in die Sommerresidenz Castel Gandolfo geflogen. Von dort will sich der 85-Jährige in ein Kloster in Vatikanstadt zurückziehen. Seinen Rücktritt hatte er nach knapp 8 Jahren als Papst mit gesundheitlichen Problemen begründet.
Es ist kurz nach 5:30, als er zum letzten Mal als Papst ans Fenster tritt. Begleitet vom Jubel der tausenden Gläubigen in Castel Gandolfo, die ihn noch einmal sehen und hören wollen. Grazie. Benedikt hält eine kurze, aber persönliche Ansprache. Er sei glücklich, bei ihnen zu sein. Er schätze ihre Freundschaft und Zuneigung. Ihr wisst, dass mein heutiger Besuch anders ist als alle früheren. Ich bin nur noch bis 8 Uhr Pontifex. Dann bin ich einfach nur noch ein Pilger auf der letzten Etappe seiner Pilgerschaft. Kurz nach 17 Uhr, 3 Stunden vor Ende seines Pontifikats, hatte sich Benedikt von seinen engen Mitarbeitern im Vatikan verabschiedet. Einige konnten ihre Tränen nicht verbergen. Begleitet von seinem Privatsekretär Erzbischof Georg Genswein flog Benedikt vom Vatikan aus nach Castel Gandolfo. In der päpstlichen Sommerresidenz wird er wahrscheinlich 2 Monate verbringen. Am Vormittag hatte sich Benedikt von den Kardinälen verabschiedet. In der Sala Clementina im Vatikan bedankte sich der 85-Jährige für die Zusammenarbeit und klammerte die schweren Zeiten seines Pontifikats nicht aus. In diesen 8 Jahren haben wir mit dem Glauben wunderschöne und lichte Momente in der Kirche erlebt, zusammen mit einigen Momenten, in denen sich einige Wolken am Himmel zeigten. Benedikt spielte dabei auf die Missbrauchsskandale, den Streit über den Umgang mit den erzkonservativen Pius-Brüdern und auf die Vatileaks-Affäre an, als sein ehemaliger Kammerdiener interne Dokumente gestohlen hatte. Seinem noch zu wählenden Nachfolger versprach Benedikt bedingungslosen Gehorsam. Möglicherweise befand sich dieser ja unter den bereits heute anwesenden Kardinälen.
Zum Papstabschied und der Zukunft im Vatikan jetzt mein Kollege Michael Mantlik live aus Castel Gandolfo.
Ja, vor wenigen Augenblicken wurden die Pforten des Apostolischen Palastes hier in Castel Gandolfo wie auch im Vatikan in Rom verschlossen. Das sichtbare Zeichen, dass das Pontifikat Benedikt des 16. damit offiziell zu Ende gegangen ist. Gleichzeitig beginnt nun die Phase der sogenannten Sedis Vacans, die so lange dauert, bis ein neuer Papst gewählt ist. Wann das Konklave zur Bestimmung des Nachfolgers Benedikt des 16. in der Sixtinischen Kapelle zusammentreten wird, das entscheidet das Kollegium der wahlberechtigten 115 Kardinäle voraussichtlich Anfang kommender Woche. Allgemein wird damit gerechnet, dass spätestens bis Ostern ein neuer Papst in den Apostolischen Palast im Vatikan eingezogen sein wird. Und damit zurück zu Jan Hofer.
In Deutschland haben sich Katholiken mit Dankesgottesdiensten vom Papst verabschiedet. Eine zentrale Feier fand in der St. Hedwigskathedrale in Berlin statt. Daran nahmen auch Vertreter der Bundesregierung teil. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Zollitsch würdigte Benedikt als überzeugten Gelehrten des Evangeliums und begnadeten Prediger.
In die Berliner St. Hedwigskathedrale kommt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Dankgottesdienst für Papst Benedikt. Neben Bundestagspräsident Norbert Lammert sind viele Spitzenpolitiker unter den Gottesdienstbesuchern. Auch Vertreter anderer Religionen sind gekommen. Der Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki erinnert an den Papstbesuch in der Hauptstadt im September 2011. Erzbischof Robert Zollitsch würdigt Papst Benedikt als Fels in der Brandung einer sich rasant verändernden Welt. Das religiöse Zeugnis Benedikts sei eindeutig gewesen, auch wenn er damit auf Widerstand und manchmal durchaus heftigen Widerspruch gestoßen sei.
Dabei suchte Papst Benedikt ganz bewusst den Dialog zu den anderen Religionen. Religion darf niemals Anlass zu Hass und Gewalt sein und nicht zu politischen Zielen missbraucht werden, hieß seine eindringliche Botschaft.
Christian Weißner von der Reforminitiative Wir sind Kirche sieht mit Blick auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zwar einen Wendepunkt, übt aber auch Kritik am Pontifikat Benedikts.
Papst Benedikt war der erste Papst, der wirklich den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche angesprochen und zur Chefsache gemacht hat. Aber er hat das Konzil, die Öffnung der Kirche zur Welt, die hat er viel zu wenig betrieben. Er hat da zu sehr auf die Karte der Fundamentalisten, der Piusbrüder gesetzt.
An diesem besonderen Tag versammeln sich in vielen Kirchen wie hier im Würzburger Kiliansdom Gläubige, um dem Papst für die vergangenen 8 Jahre zu danken. Gegenüber des Kölner Doms wird mit einem Plakat an Papst Benedikt erinnert, während im gut besuchten Dom Kardinal Meißner mit den Gläubigen für den Papst betet. In ganz Deutschland werden in diesen Minuten an vielen katholischen Kirchen die Glocken geläutet.
Zum Ende des Pontifikats bringt das Erste gleich nach dieser Tagesschau eine Sondersendung mit dem Titel Benedikt geht, die Welt ohne Papst. Weitere Hintergründe zum Papstrücktritt finden Sie auf tagesschau.de.
Italiens Präsident Napolitano ist in Berlin von Bundespräsident Gauck empfangen worden. Dabei mahnte Napolitano den SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück zur Mäßigung. Der steht in der Kritik, weil er mit Blick auf den Wahlausgang in Italien vom Sieg zweier Clowns gesprochen hatte. Gemeint waren der Komiker Grillo und der frühere Regierungschef Berlusconi. Bundespräsident Gauck äußerte sich nur indirekt, indem er erklärte, manches kommentiere sich auch von selbst.
Der Bundestag hat mit großer Mehrheit den Einsatz von bis zu 330 Soldaten im westafrikanischen Krisenland Mali beschlossen. Es gibt 2 Mandate. Zum einen stellt die Bundeswehr maximal 180 Soldaten für die EU-Ausbildungsmission bereit. Zum anderen sollen bis zu 150 Soldaten logistische Unterstützung leisten, zum Beispiel bei der Betankung französischer Kampfflugzeuge. Direkte militärische Operationen sind nicht vorgesehen. Auf Unterstützung für die Opposition in Syrien haben sich Vertreter westlicher und arabischer Staaten in Rom verständigt. Der oppositionellen nationalen syrischen Koalition soll finanziell und auch auf politischer Ebene geholfen werden. Waffenlieferungen wurden dagegen nicht beschlossen. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilte die sogenannte Kontaktgruppe der Freunde Syriens die Angriffe der Truppen von Präsident Assad auf Wohngebiete.
Schon vor Beginn des Treffens hatte der neue US-Außenminister John Kerry angekündigt, dass sein Land die Hilfen für die Rebellen aufstocken würde. In Rom dann nennt er den Betrag 60 Millionen Dollar. Allerdings verweigert die Kontaktgruppe weiterhin Militärhilfen für die syrische Opposition. Nach deren Angaben wurden heute mindestens 45 Menschen von Assad-treuen Kräften getötet. Hier Bilder von Kämpfen in einem Vorort von Damaskus. Sie stammen von Assad-Gegnern. Wirklich nachprüfbar sind sie nicht. Niemand soll in Furcht vor seinen selbsternannten Führern leben. Alle Menschen haben es verdient, in Freiheit und Frieden zu leben. Und das sei nur ohne Assad möglich. Muaz al-Khatib, Vertreter der syrischen Opposition, kritisierte den Entschluss der Gruppe, keine Waffen an die Rebellen zu liefern, während das Regime weiter Militärgüter aus dem Ausland erhalte. Assad forderte er zum Rücktritt auf. Verhalte dich endlich wie ein menschliches Wesen. In Moskau mahnte der französische Präsident Hollande bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Putin eine schnelle Verhandlungslösung an und verteidigte den Verzicht auf Waffenlieferungen an die Opposition. Das Treffen in Rom stand unter ungünstigen Vorzeichen. Teile der syrischen Opposition waren gar nicht erst erschienen, weil sie solche Konferenzen für so wörtlich sinnlos halten.
Die Europäische Union will vom kommenden Jahr an Bonuszahlungen für Bankmanager begrenzen. Darauf einigten sich Europaparlament und Mitgliedstaaten der EU. Die Zusatzvergütung soll im Regelfall künftig nicht mehr höher ausfallen als das feste Jahresgrundgehalt. Die Boni gelten als ein Grund für die Finanzkrise, weil Bankmanager auf kurzfristige Erfolge setzten und dabei hohe Risiken eingingen.
Hier gibt es viel Geld zu verdienen. Wird sich das bald ändern? Banker sollen in Zukunft zu ihrem Grundgehalt nicht mehr unbegrenzt Sonderzahlungen bekommen. Der Bonus soll das eigentliche Gehalt nicht übersteigen. Allerdings maximal ist das doppelte Grundgehalt als Bonus möglich, wenn die Bankaktionäre zustimmen. Aus Sicht von EU-Parlament und Kommission ein großer Erfolg.
Der Topmanager muss in Zukunft darauf achten, was der Wirtschaft dient, wie langfristig Arbeitsplätze gesichert werden, wie die Wirtschaft langfristig vernünftig funktioniert. Und er kann nicht auf die schnelle Maximierung seiner Bonuszahlungen rechnen, weil die haben wir gedeckelt.
Weniger riskante Geschäfte vielleicht, aber weniger Geld für die Banker nicht unbedingt. Die Banken könnten die Grundgehälter anheben.
Wir stehen ja mit unseren Häusern in Europa im Wettbewerb mit den großen internationalen Banken, insbesondere in Amerika, aber auch in Asien. Und der Wettbewerb um die besten Köpfe ist sehr hart. Und da kann es schon sein, dass die europäischen Banken dadurch auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Die politische Einigung steht. Stimmen jetzt noch die EU-Mitgliedstaaten endgültig zu, könnten die Boni-Obergrenzen 2014 in Kraft treten.
Die Einschnitte für Banker sind eine symbolträchtige Entscheidung, aber sie sind nur ein Teil eines umfangreichen Gesetzespaketes, über das gestern Nacht verhandelt wurde. Es soll Banken krisenfester machen und verhindern, dass noch einmal Milliarden an Steuergeld zur Stützung fließen müssen.
Die schwache wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich im Februar auf dem Arbeitsmarkt kaum niedergeschlagen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg nur leicht an. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren 3.156.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Ein Plus von 18.000 im Vergleich zum Januar und 46.000 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 7,4%. Opel baut noch bis Ende 2016 Autos am Standort Bochum. Unternehmen und IG Metall einigten sich nach monatelangen Verhandlungen auf einen Sanierungsplan für die deutschen Werke. Für Bochum ist vorgesehen, dass auch nach 2016 mindestens eine vierstellige Zahl von Industriearbeitsplätzen erhalten bleibt. 700 Stellen sollen durch Abfindungen oder Frühverrentungsangebote abgebaut werden. Über Details des Programms wird nach Gewerkschaftsangaben kommende Woche weiter verhandelt. Baubranche und Mieterbund verlangen eine stärkere Förderung des Wohnungsbaus. Selbst Normalverdiener hätten es in vielen Städten inzwischen schwer, eine bezahlbare Wohnung zu bekommen, hieß es heute in Berlin. Das Bündnis aus Verbänden des Wohnungsbaus, dem Deutschen Mieterbund und der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt fordert unter anderem Steuererleichterungen und schnellere Genehmigungsverfahren.
Schlange stehen für eine Wohnung. In Großstädten wie hier in Hamburg wird es für Normalverdiener immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Die Nachfrage wächst, die Leute wollen in die Großstädte und in die Universitätsstädte und sie stoßen hier auf ein stagnierendes oder relativ kleines Angebot. Deshalb steigen hier die Preise.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter in Deutschland bei 6,37 Euro. Allerdings in Großstädten wie München, Frankfurt oder Hamburg wird von Vermietern zum Teil mehr als das Doppelte verlangt. Das ruft die Politik auf den Plan. Bezahlbares Wohnen ist zu einem Wahlkampfthema geworden. Die Opposition wirft Bundesbauminister Ramsauer Tatenlosigkeit vor. Er will nun mehr Wohnungen bauen. Dazu soll die Eigenheimzulage wieder eingeführt werden. Geplant sind auch höhere steuerliche Abschreibungen für Investoren.
Unser Ziel ist es deshalb, dass wir auf jährlich etwa 250.000 neue Wohnungen kommen, sodass wir innerhalb von den nächsten 5 Jahren das Defizit aufholen mit zusätzlicher Bautätigkeit.
Bauen braucht Zeit, deshalb will die SPD eher rechtliche Änderungen. Sie will Mieterhöhungen bei Neuvermietungen begrenzen und die Maklergebühr vom Vermieter zahlen lassen.
Das ist ja irgendwie nichts Neues in der Marktwirtschaft, wenn ich sage, wer bestellt, der bezahlt auch. Das gilt überall sonst, außer bei Mieten und Wohnen.
Einig sind sich Regierung und Opposition, stärker den sozialen Wohnungsbau fördern zu wollen, vor allem in Innenstädten.
Erik Frenzel hat der deutschen Mannschaft bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Val di Fiemme den ersten Titel beschert. Der Kombinierer gewann nach einem Sprung von der Großschanze und dem 10-Kilometer-Lauf mit deutlichem Vorsprung.
Es war ein Triumphzug des Deutschen, der nie gefährdet schien. Schon auf der Schanze flog der 24-Jährige allen davon und landete bei unglaublichen 138,5 Metern. Auf der 10-Kilometer-Strecke kontrollierte der Sachse die gesamte Konkurrenz von vorn und wurde zum zweiten Mal nach Oslo 2011 Weltmeister.
Ich glaube, es gibt für einen Kombinierer nichts Schöneres, als mit der 1 zu starten und als Erster ins Ziel zu kommen. Und dass ich das jetzt das zweite Mal bei einer Weltmeisterschaft schaffen konnte, ist einfach unbeschreiblich für mich.
Silber ging an den Österreicher Bernhard Gruber, Bronze an den Franzosen Jason Lamy Chapuis.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. März.
Ein schwacher Tiefausläufer überquert uns von Nord nach Süd. Dabei fällt noch ein wenig Regen oder Schnee. Dahinter kommt dann unter Hochdruckeinfluss immer mehr die Sonne zum Zuge. Heute Nacht ist es vielerorts wolkenverhangen, in der Nordhälfte stellenweise etwas Regen, besonders im Bergland ein wenig Schnee oder gefrierender Regen. In Küstennähe klart es auf und dort beginnt der Tag meist sonnig. Weiter südlich noch viele Wolken, Regen oder Schnee fällt nur wenig. Im Norden scheint zunehmend die Sonne und auch in der Mitte lockert es später auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee zeitweise frisch aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht minus 7 Grad am Alpenrand bis plus 3 Grad am Niederrhein. Morgen am Nordrand des Erzgebirges um 0, im norddeutschen Tiefland bis plus 7 Grad. Am Samstag vielerorts freundlich, im Süden gebietsweise neblig trüb, im Nordosten auch Wolken und ein wenig Regen. Am Sonntag teils wolkig, teils sonnig und meist trocken. Am Montag wird die 10-Grad-Marke überschritten und nach Nebelauflösung scheint verbreitet die Sonne.
Um 22.45 Uhr meldet sich Tom Buro wieder mit folgenden Tagesthemen. Gemischte Bilanz, was bleibt von Papst Benedikt XVI. Und diplomatische Verstimmung. Italiens Staatspräsident rüffelt SPD-Kanzlerkandidat. Und jetzt geben wir ab nach Rom zu Sigmund Gottlieb und der Sondersendung Benedikt geht, die Welt ohne Papst.